Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du hier einen Gastbeitrag des Podcasts Pato aufs Ohr von Privatdozentin Dr. Christiane Kümpers und Professor Sven Perner. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei
Pato aufs Ohr.
Der Podcast, der Ihnen die Pathologie mal etwas anders näher bringt und so praktisch erlebbar macht. Ich bin Sven Perner, ich bin Professor und Facharzt für Pathologie.
Und ich bin Christiane Kümpers, ebenfalls Fachärztin für Pathologie. Und Sven und mich verbindet zum einen die Leidenschaft für unser Fach und eine langjährige Zusammenarbeit, aber gleichzeitig auch die Begeisterung für das Vermitteln von Wissen rund um die Pathologie.
Hallo liebe Charlotte und hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir haben heute wieder eine besondere Folge, nämlich eine Folge 2 gegen 1 bei unserem Podcast Pato aufs Ohr. Und zwar cool. Haben wir heute eine besondere Folge. Wir haben mal wieder einen Medizinstudenten hier. Und dabei handelt es sich um den Lukas. Lukas ist heute 23 Jahre alt, Medizinstudent im 10. Semester, also so kurz vor Abschluss. Ist gerade so in der Endphase einer experimentellen Doktorarbeit zur Grundlagenforschung im Bereich neurodegenerative Erkrankung. Und die bestreitet er in Tübingen und an der LMU in München. Und hat damit also auch Erfahrung mit experimenteller Doktorarbeit, hat schon auch mal eine Formulatur an der Harvard Medical School gemacht und dort auch schon eine Veröffentlichung lanciert. Und Lukas Herzensprojekt ist ein Support von einem ländlichen Krankenhaus in Tansania, wo der Kilimanjaro steht. Hallo lieber Lukas.
Hallo zusammen, ganz herzlichen Dank für die liebe Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Die Freude ist auf unserer Seite. Und zwar, der Podcast heute kommt zustande, weil, Lukas, du hast dich irgendwann mal an mich gewandt, auch irgendwie hast gesagt, sag mal, wie findet man eigentlich eine gute Doktorarbeit? Kann man da irgendwas machen, dass man eine gute Doktorarbeit als Medizinstudent findet und so weiter und so fort? Und dann haben wir das ein bisschen uns länger unterhalten, auch mal mit der Charlotte im Vorfeld und haben gedacht, dann machen wir doch einfach mal eine Podcast-Folge draus. Mhm. Wie finde ich als Medizinstudierender eine gute Doktorarbeit?
Eine gute Frage.
Wir haben uns ja schon mal ein bisschen unterhalten gehabt und wie wir im Intro schon gehört haben, ich selbst bin ja aktuell am Promovieren und habe dadurch mit einigen Punkten, die wir heute anreißen möchten, selbst auch schon Kontakt gehabt, habe mich auch bei meinen Mitstudierenden und in der Community ein bisschen umgehört, vor allem auch bei Promotionsinteressierten. Und es gibt einfach bei dem Feld ganz viele Fragen, die offen sind. Und ich habe versucht, so ein bisschen zu sammeln aus Studierendenperspektive und wird vielleicht direkt zu Beginn mal einen Punkt einstreuen, der mir dann auch oft begegnet ist. Und zwar ganz provokant rein fragen zu Beginn, warum denn auch überhaupt promovieren und braucht man heute eine Promotion als Mediziner noch? Vielleicht auch, was eure Meinung dazu ist.
Also meine Meinung ist ganz klar, eine Promotion, das macht auch heute noch absolut Sinn. Der Mehrwert einer Promotion steckt hinter diesen zwei Worten, die die meisten eigentlich damit erreichen wollen, mit dem Doktortitel. Die Chance bei der Promotion ist eben mal, sich intensiv mit einer Thematik auseinanderzusetzen, einer sehr speziellen Thematik, sich da einzuarbeiten bis in die Tiefe und das auch mal über einen längeren Zeitraum und da auch ein gewisses Projektmanagement zu lernen, Zeitmanagement zu lernen, Umgang mit anderen Menschen, mit Doktoranden, Doktorvater und so weiter in einer größeren Gruppe, nämlich das Medizinstudium. Jetzt muss ich mal sagen, ich habe es ja auch mal hinter mich gekriegt, ist ja so ein bisschen, ich baller mir irgendwas rein in die Birne aus einem Buch und reproduziert es in der Regel über Multiple-Choice-Fragen. Das ist ja jetzt intellektuell nicht die große Herausforderung. Da brauchen wir jetzt keinen großen Prozessor, vielleicht einen ausreichend großen Speicher, aber keinen großen Prozessor und man reproduziert die ganze Zeit. Aber so läuft ja später auch die Krankenversorgung nicht ab, sondern jeder Patient ist und jede Patientin ist ja einzigartig mit seiner Schicksal, mit seiner Erkrankung, mit seiner Prognose und so weiter. Und das hat nicht wenig mit zu tun, dass man einfach Wissen reproduziert. Ich möchte jetzt nicht das Wissen klein spielen. Wissen ist wichtig, aber es ist auch heutzutage viel leichter als früher, Wissen einfach schnell zusammenzusuchen. Deswegen halte ich die Anfertigung einer Doktorarbeit wirklich für echt gut. Und die meisten meiner Doktoranden, jetzt sage ich mal alle Doktoranden, die ich betreut habe, und es war eine ganze Armee, die waren alle froh, dass sie eine Doktorarbeit gemacht haben, hatten da auch eine gewisse Freude und haben weit über ihre Doktorarbeit hinaus noch Wissenschaft gemacht im Studium und haben auch alle gesagt, ja, sie haben tatsächlich viel über sich selber gelernt, viel über Medizin, viel über Wissenschaft. Wie Daten generiert werden, also viel darüber hinaus, als nur bloß diesen Titel zu erreichen.
Mhm. Also dem kann ich mich voll anschließen insgesamt. Man lernt eben auch Zeitmanagement. Das Medizinstudium ist voll und da denkt man am Anfang noch, wie soll ich da noch nebenbei eine Doktorarbeit machen? Kriegt man aber irgendwie auch hin. Und es ist halt ein unglaublicher Zugewinn auch für sich selber, auch was man über sich selber lernt. Man lernt auch mit Frust umzugehen und so weiter. Also kann ich hundertprozentig sonst auch alles unterschreiben, was Sven gesagt hat.
Ja, super spannend, was ihr dazu gesagt habt. Auch ich aus Studierendenperspektive kann sagen, dass man tatsächlich sich gezwungenermaßen mit Zeitmanagement auseinandersetzen muss. Da gehe ich voll mit. Und auch mit Frustrationstoleranz. Und es weckt aber auch eine gewisse Neugier und ich finde das insgesamt ganz spannend, wenn man so viel darüber hinaus lernen kann. Wir haben jetzt schon kurz angerissen, warum überhaupt promovieren, aber damit ist das Thema nicht durch. Ganz im Gegenteil, da fängt es ja erst an. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Promotionsthemen, Promotionsrichtungen. Man hört als Student immer mal wieder was. Es gibt manchmal diese Promotionsbörsen. Vor allem kriegt man oft diverse E-Mails oder auch irgendwelche Anhänge in WhatsApp-Gruppen, in denen für bestimmte Promotionen geworben wird. Da liest man sich vielleicht mal den Titel durch. Aber wenn man da nicht so richtig drin ist, fragt man sich oft, ist das jetzt eigentlich was Gutes? Soll ich da jetzt wirklich so viel Zeit reinstecken? Und deswegen vielleicht zum nächsten Thema. Wie findet man denn das richtige Promotionsthema? Vielleicht da auch gerade so ein großer Punkt direkt am Anfang, mit dem viele konfrontiert werden, sind die statistischen Arbeiten, das ist die experimentellen Arbeiten, diese statistischen, die sich eher auf die Analyse von bereits vorhandenen Daten konzentriert werden, die experimentelle, neue Daten durch eigene Forschung generiert. Vielleicht da auch die Frage in die Runde an eure Erfahrung, wie ihr das Ganze seht. Wie findet man denn das richtige Thema? Was gibt's da für Methoden?
Also man kann sich jetzt sagen wir mal Doktorvater, Doktormutter auf der einen Seite und Doktorand, Doktorandin auf der anderen Seite. Man muss sich natürlich finden. Da gibt's verschiedene Schnittstellen. Natürlich gibt's mittlerweile auch Promotionsbörsen. Es gibt mündliche Empfehlungen. Du, ich mache hier Doktorarbeit, das macht Spaß oder macht Sinn. Ich bin da gut betreut und so weiter. So kann man sich finden. Man kann als Doktorvater, Doktormutter natürlich Aushänge machen und schon mal darauf hinweisen, eine Webseite haben, darauf hinweisen, dass man Doktoranden gerne betreut zu einem gewissen Thema. Man kann aber auch, und das habe ich in der Regel immer so gehandhabt, ich habe da gar nicht groß, bin da gar nicht groß nach außen gegangen, sondern ich habe gewartet, bis Studenten mich gefunden haben oder Studierende mich gefunden haben und sich an mich gewandt haben. Also der Weg, sich zu finden, ist multiple und es gibt da immer die Gelegenheit, glaube heutzutage auch wieder einfacher, als es früher war. Mhm. Charlotte, wie hast du deine Doktorarbeit gefunden?
die hat mich sozusagen angefallen, keine Ahnung. Also da war ein Aushang am schwarzen Brett und da stand drin, experimentelle Doktorarbeit in der Gynäkologie zu vergeben. Und ich dachte, ach komm, gehst mal hin. Also einfach so, ich hatte es gar nicht geplant, aber da war der Aushang. Ich dachte, ach komm, wieso eigentlich nicht? Und dann bin ich dahin, da waren noch mehrere andere da zu einem festen Termin und der hat das Thema vorgestellt und ich habe sofort gedacht, oh, das klingt spannend und ich fand auch vor allen Dingen den Typen nett und auch hatte auch einfach, da muss man glaube ich einfach dann auch dem Bauchgefühl vertrauen. Da hatte ich einfach die Idee von, jo, ich glaube, ich bin hier in guten Händen. Und ich hätte jetzt vorher nicht gedacht, dass ich in die Gynäkologie gehe und da eine Doktorarbeit mache. Sonst würde ich speziell auch überlegen, einfach welches Thema, also welches Fachgebiet spricht mich an. Und da vielleicht ich einfach mal umhören, gibt es da im Institut gerade was zu vergeben? Kennt man vielleicht auch schon den Dozenten oder die Dozentin aus einer Vorlesung und hat den Eindruck, oh, der oder die ist irgendwie cool, die finde ich sympathisch, die frage ich mal. So würde ich das eher machen, wenn nicht gerade plötzlich wie bei mir ein Ausgang um die Ecke kommt.
Lukas, wie bist du zu deiner Doktorarbeit gekommen?
Sehr gut, super Rückfrage. Ich bin nach Interessenschwerpunkt gegangen. Ich fand die Neurologie super interessant, die Neurodegeneration insbesondere und habe dann einfach mal auf den Institut-Webseiten durchgeforscht, wer was macht und habe mich dann bei dem, was sich am spannendsten anhört, dort habe ich angefragt und mich erkundigt, ob es eine Promotionsmöglichkeit gab. Und dann haben wir uns ein-, zweimal getroffen und dann eben begonnen. So habe ich das gemacht. Deswegen finde ich auf sich zukommen lassen, offen sein und auch Betreuer auf jeden Fall ganz, ganz wichtige Punkte. Gerade aber nochmal, wenn es ums Thema geht, das, die Betreuung an sich, da habe ich nachher auch noch ein paar Fragen mitgebracht. Das ist auch ein großes Thema, aber bei der Themenwahl an sich, was mir ein bisschen aufgefallen ist und was auch andere gesagt haben, es gibt ja einmal eher die ganz klassische Grundlagenforschung und dann auch eher die klinischere Forschung. Und es ist ja schon so, dass es manche Themen gibt, die deutlich mehr Zeit brauchen als andere Themen. Manche Menschen sind sehr, sehr viel schneller fertig als andere mit der Doktorarbeit. Und gerade bei jetzt ist ja bei den Studenten zu Beginn oft auch nicht klar, möchte ich denn langfristig Wissenschaft machen oder ist das nur was ich mal ausprobieren mache? Ist das was man zu Beginn direkt in Betracht ziehen sollte, dass man quasi jetzt provokant sagt, ich mache jetzt mehr lieber mal was Statistisches, was schnell geht, einfach nur, damit ich es abhaken kann? Oder sagt ihr, man soll wirklich offen sein und das auf sich zukommen lassen und nicht daran selektieren?
Wenn es wirklich nur um den Doktortitel geht und meint, nur etwas schnell abhaken. Ich glaube, da fängt schon der große Frust damit an und auch der große Fehler in der Suche einer Doktorarbeit. Wenn ich auf jemanden zugehe und möchte irgendwo promovieren, sagen, hier, ich möchte promovieren, möchte aber so wenig wie möglich Zeit und Energie da reinstecken, dann stoße ich auch nur auf irgendjemand, der auch an einer Doktorarbeit Betreuung nur sehr wenig Interesse hat. Also da findet man sich relativ schnell wieder. Und das sind wahrscheinlich genau die Doktorarbeiten, die auch so häufig zum Abbruch führen und eben nicht durchgezogen werden. Also ich glaube, es gibt so irgendwie so Umfragen, wo es heißt irgendwie, ich glaube, der durchschnittliche Medizinstudierende macht irgendwie 2,7 Doktorarbeiten an und tatsächlich machen auch immer weniger Medizinstudierenden über die Jahre auch eine Doktorarbeit beziehungsweise eine Doktorarbeit fertig. Deswegen, also das ist ja auch die große Chance. Man weiß ja nie, wo der Weg hingeht. Später will ich später mal akademisch arbeiten, wo ich wissenschaftlich arbeiten sollte, was integraler Bestandteil meiner Arbeit sein wird, wenn ich akademisch arbeite im Universitätsklinikum. Das ist die Doktorarbeit genau dieser Zeitraum, wo ich mich ausprobieren kann. Das ist die Pubertät des Medizinerdaseins, das Ende des Studiums oder so, Mitte, Ende des Studiums. Da kann ich mich ausprobieren, da kann ich einfach mal reinschnuppen. Ist eine experimentelle Doktorarbeit was für mich? Manche entdecken da dann gerade wirklich die Liebe irgendwie zum Forschen, zum experimentellen Arbeiten. Und andere sagen dann, war alles gut und recht. Ich habe viel gelernt über mich und die Welt, aber das ist nichts für mich. Und ich glaube, je eingeschränkter man am Anfang vorgeht, umso mehr vergibt man sich auch. Und wie also nochmal ganz wichtig, wenn ich schon mit der Intention rangehe, wie du sagst, das einfach abzuhaken, dann treffe ich auch auf einen Menschen, auf einen Doktorvater, auf eine Doktormutter, die sowas auch nur abhaken möchte, aber kein intrinsisches, wirklich intrinsisches Wissen an der Wissenschaft hat an der Betreuung von unserem Nachwuchs. Und ich glaube, da entsteht schon der erste Punkt, wo der große Frust entsteht, Doktorarbeit.
Finde ich auch. Also ich meine, ist natürlich eine Meinungsfrage, aber ich denke auch, man macht ja die Doktorarbeit nicht, um das DR vor dem Namen zu haben, sondern weil man wissenschaftlich arbeiten will. Und da von vornherein zu sagen, ich mache hier nur Schmalspur, wäre auch jetzt nicht meine Vorstellung davon.
Also zum Beispiel, Lukas, bei dir weiß ich ja auch, du hast ja ein Freisemester gemacht. Das finde ich auch einen wichtigen Ansatz. Wir haben immerhin die Möglichkeit in Medizin während des Studiums zu promovieren. Die Promotion abgeschlossen formell ist aber natürlich erst mit Abschluss des Studiums, kann man auch erst den Doktortitel tragen. Und ich glaube, da kann man dann, auch wenn wir das längste Studium, Regelzeitstudium von allen haben, kann man trotzdem noch mindestens ein Freisemester in eine Doktorarbeit investieren, weil andere machen nach 8 Semestern Studium dann oder Regelstudium machen sie dann ihre Doktorarbeit über 2, 3, 4 Jahre. Und ich glaube, das ist keine schlecht investierte Zeit, hier auch ein Freisemester zu machen. Ich habe ja auch mal promoviert und ich muss sagen, ich habe die erste Doktorarbeit auch abgebrochen, weil ich Larifari-mäßig rangegangen bin.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja. Ich habe auch 5 Semester gebraucht bis zum Physikum, weil ich den Prep-Kurs so toll gefunden habe und den deswegen zweimal
machen musste. Oh, das wusste ich auch noch nicht.
Ja, ich immer wieder was. Ich war alles andere als ein Vorzeigestudent. Hallo. Aber als ich mich entschieden habe, irgendwas zu machen, habe ich es eben richtig gemacht. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, genau. Und ich bin eben auch mit dieser Larifari-Intention auf jemanden zugegangen, auf einen Chirurgen, dem es auch nur wichtig war, irgendwie noch ein paar Publikationen zu kriegen, damit er habilitieren kann und dann später mal die APL-Professur abgreifen kann, um sich Professor nennen zu können und damit Chefarzt in einem peripheren Krankenhaus zu werden. Das war dessen Intention. Da sind natürlich auch zwei aufeinandergestoßen, die an der Wissenschaft, ich und er, die an der Wissenschaft nicht wirklich das große Interesse hatten. Deswegen ging das auch schief. Meine zweite Doktorarbeit, die habe ich dann an meiner ersten Arbeitsstelle gemacht in Ulm in der Pathologie. Und da hatte auch mein Chef und das ganze Team genuines Interesse an der Wissenschaft. Und ich habe auch gemerkt, hui, wenn ich jetzt hier auch ein bisschen Engagement zeige, dann kommen hier zwei gute Sachen zusammen, wo auch was Vernünftiges rausgekommen ist. Ja.
Super, nee, vielen Dank für die erfrischenden Worte, Sven. Ich habe auch wieder einiges gelernt über dich heute. Sehr spannend. Und der Prep-Kurs war toll, das kann ich bestätigen.
Ja, er war super, so toll, dass ich ihn zweimal gemacht habe.
Genau. Und um noch mal ein paar Sachen aufzugreifen, die ich ganz, ganz interessant fand. Du hast gesagt, die Pubertät des Medizinerdaseins, das fand ich metaphorisch ganz interessant, dass man sich nicht zu Beginn kategorisch bestimmte Möglichkeiten verwehren sollte bei der Themenwahl. Ich glaube, das ist ein super Tipp, den man vielen Studierenden mitgeben kann auf dem Weg zur Themenwahl. Dann, wir haben ja jetzt heute die ganz besondere Situation, dass wir sehr viel Erfahrung im metaphysischen Raum haben hier. Und das möchte ich mir mit der nächsten Frage zu nutzen machen. Ihr hattet ja auch mal Doktoranden betreut. Und ganz wichtiger Punkt bei der Promotion, auch aus Perspektive Student, ist die Betreuerwahl und der Betreuer an sich. Da vielleicht als Frage, wie erkennt man einen guten Betreuer als Student, gerade bei den ersten zwei Gesprächen? Oder beim ersten Gespräch und genau, worauf sollte man da achten?
Also ich denke, das fängt schon, wie ich einen guten Betreuer, eine gute Betreuerin, einen guten Doktorvater, gute Doktormutter finde, das fängt schon vor dem ersten oder zweiten Gespräch an, durch die Recherche. Ich kann schon mal recherchieren, was hat der oder diejenige, die hier eine Doktorarbeit anbietet, schon publiziert? Hat die schon was publiziert? Hat sie eine Webseite zur eigenen Forschung? Was sie publiziert haben, kriegt man bei PubMed raus? Hat die Person schon irgendwie aktuell Doktoranden? Hat sie Doktoranden gehabt? Das kriegt man ja alles raus. Die kann man mal anrufen und fragen, hey, ich habe vor, da und da mich zu bewerben als Doktorarbeit. Wie war denn deine Erfahrung dort und so weiter und so fort? Also das kriege ich alles durch ein bisschen Recherche raus. Und wer sich nicht die Mühe macht, zu seiner eigenen Forschung eine Webseite zu halten und auch nicht sich die Mühe macht, irgendwie regelmäßig Doktoranden zu betreuen, da würde ich halt auch erst primär gar nicht hingehen. Genauso sage ich aber jetzt als derjenige, der eine Doktorarbeit anbietet oder als Doktorvater Doktorarbeiten vergibt. Ich kann auch mal eins sagen, ich habe öfters mal so E-Mails bekommen, hallo Herr Perner, ich bin Student im so und so vielten Semester, bin auf der Suche nach einer statistischen Doktorarbeit, damit schon signalisiert, möchte nicht so viel tun. Was können Sie mir anbieten? Liebe Grüße. Nix, gar nichts kann ich Ihnen anbieten. Gar nichts. Hier geht es nicht um Anbieten oder Nicht-Anbieten oder irgendwie sowas. Hier geht es erstmal darum, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Aber mit so einer E-Mail, da verbaut man sich halt natürlich alles. Das kann man schon auch mal geschickter angehen. Da geht es mir nicht drum, hallo Herr Professor Perner oder sowas, das ist mir ganz egal. Aber einfach mal zu sagen, irgendwie, ich bin über den und den oder sowas auf Ihre Arbeit gestoßen. Sie arbeiten zu dem, das interessiert mich, aus vielleicht dem Grund. So mal ein ganz kurzes Anschreiben und nicht einfach so einen Massenbrief an alle rausschreiben, hier, was können Sie mir anbieten, das wird schon nichts. Und wie gesagt, also der Betreuer, der Doktorvater, die Doktormutter, haben die eine Webseite zu ihrer Arbeit, machen die Forschung, publizieren die regelmäßig, betreuen die regelmäßig Doktorarbeiten, haben die aktuell Doktoranden oder Doktorandinnen im Team und so weiter und so fort. Und die kann man alle schon mal vorher fragen und sich das alles mal anschauen, bevor man überhaupt irgendjemand anschreibt und sagt, ich würde gerne bei Ihnen promovieren, hätten Sie mal Zeit für ein Gespräch.
Das ist super im Vorfeld. Und wenn es dann mal doch zum Erstgespräch kommt, einfach mal gucken, was derjenige auch sagt auf die Frage, wie sieht denn bei Ihnen die Betreuung aus? Und wenn der sagt, wir machen regelmäßige Treffen, keine Ahnung, alle 2 Wochen und einmal in 3 Wochen gibt's hier ein Lab-Meeting und dabei immer Table of Contents und jeder ist mal alle paar Wochen dran und dann der Nächste und dann der Nächste und dann wirst du das erste Mal die ersten Ergebnisse vorstellen und so weiter, kriegt man ja auch einen ganz anderen Eindruck, als wenn es heißt, ja, hier, schreib mal irgendwas und dann schicken wir das mal irgendwann also das merkt man ja auch, wenn man mal fragt, wie sind Sie eigentlich aufgebaut, personell und was machen Sie für Termine, regelmäßige Treffen und so weiter.
Genau, also so diese formelle Betreuung der Doktorarbeit, irgendwie sowas. Wie häufig kriegt der Doktorand, die Doktorandin den Betreuer oder die Betreuerin zu sehen oder gar den Doktorvater, Doktormutter zu sehen? Gibt es eine Infrastruktur wie ein Lab-Meeting regelmäßiges? Wie häufig findet sowas statt? Wer ist da dabei? Und so weiter und so fort. Das kann man schon mal im Gespräch rauskriegen und sollte man auch erfragen. Und damit weiß man dann schon auch schon mal wieder mehr. Lukas, wie häufig triffst du deinen Betreuer? Wie häufig triffst du deinen Doktorvater, deine Doktormutter?
Ich hatte da sehr Glück. Ich habe da sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ich habe eine sehr enge Betreuung durch auch eine also ich einmal der, mein Doktorvater, der offizielle Doktorvater, hat oft sehr, sehr viel zu tun. Trotzdem glaube ich, dass jemand, auch wenn man viel zu tun hat, sich immer die Mühe macht, auch hinterher zu sein und mal zu fragen und im Lab-Meetings regelmäßig in Austausch steht und sonst auch andere Mitarbeiter, Postdocs, mit in die Betreuung einbezieht und so auch eine engmaschige Betreuung garantiert. Ich persönlich hatte da sehr positive Erfahrungen, kenne natürlich aber auch die anderen Seiten, was mich vielleicht auch ein bisschen zu einer anderen Frage überleitet.
Halt, bevor du das sagst, möchte ich ganz kurz da sagen, weil du gesagt hast, obwohl der sehr beschäftigt war, da möchte ich auch was sagen. Wir sind alle beschäftigt mit irgendwas. Und das ist immer die Frage, wie wichtig ist einem was? Wenn mir die Betreuung von Doktoranden, wenn mir Wissenschaft wichtig ist, dann habe ich auch dafür Zeit. Und wenn ich dafür keine Zeit habe, ist mir auch nicht wichtig. Das kriegt mir das darüber auch relativ schnell raus. Wie viel Zeit nehmen sich die Leute für die Wissenschaft, für die Doktorarbeit, für die Doktoranden? Wie wichtig ist das denen? Genau das Gleiche im Interview möchte ich natürlich auch wissen von als Doktorvater von Kandidaten. Wie viel Zeit nehmen die sich? Wie viel sind sie bereit zu geben? Das kriege ich durch ein paar geschickte Fragen natürlich auch raus.
Aber guter Einwand.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, nee, ich hatte da sehr Glück, habe positive Erfahrungen gemacht, kenne aber wie gesagt auch die anderen Seiten. Und es ist ja nicht immer alles rosig, gerade auch bei der Promotion. da stellt sich dann bei einigen die Frage, wenn es wirklich nicht so gut läuft, was tut man, wenn die Betreuung sehr schlecht ist oder wenn man sich insgesamt nicht gut aufgehoben fühlt? Sollte man dann oder ab wann denkt man dann auch über einen eventuellen Abbruch nach? Wie geht man mit diesem ganzen Thema um? Vielleicht da auch ein Input oder Erfahrung.
So mit Abbrechen, ich weiß nicht, wie das in der Psychologie heißt, dieser Bias, dass man da, wo man schon viel Energie reingesteckt hat, ungern irgendwie was abschneidet. Man salbt oft lang am diabetischen Bein rum und es wächst immer weiter hoch, das diabetische Bein, und denkt sich, ja, irgendwie, ich habe schon so viel Zeit und Energie reingesteckt irgendwie in meine diabetische Gangrene und salbe und mach da irgendwie, ich möchte es nicht verlieren. Manchmal ist es doch besser frühzeitig einen Cut zu setzen, bevor man noch mehr Zeit und Geld in die Binsen setzt. Aber da kann man sicherlich keine gute quantitative Maßgabe setzen. Das muss man selber merken, wenn man merkt, okay, hier, das wird nicht besser. Man kann es natürlich erstmal ansprechen, sagen, ich fühle mich hier nicht ausreichend betreut, ich bräuchte ein bisschen mehr Zeit zum Anleiten, zum Diskussion. Dann ist natürlich aber auch immer die Frage, sind das realistische Wunschvorstellungen? Ich hatte auch schon mal jemand, der hat gedacht, ich treffe mich jeden Tag 4 Stunden mit der Person. Da habe ich gesagt, so geht das Spiel nicht. Ich glaube, wir müssen uns trennen, aber ich bleibe mal hier so sitzen. Da muss man natürlich auch irgendwo in einem realistischen Rahmen bleiben. Das ist ganz schwierig zu beantworten, die Frage.
Ja, ist schwierig. Also einmal einfach zu sagen, nach so und so viel Zeit muss man aufhören, wenn es nicht klappt, ist schwierig. Man kann höchstens ein bisschen danach gehen, wo stehe ich? Also bin ich noch dabei, die Daten zu akquirieren und stelle fest, ich komme seit einem halben Jahr überhaupt nicht weiter? Oder sind alle Daten da und es fehlt nur noch irgendwie 1-2 statistische Tests und dann ist das Ding eigentlich fertig? Und dann muss ich halt nur noch zusammenschreiben, so dass man sich überlegen kann, auch wenn vielleicht gerade die Betreuung Mist ist und mein Doktorvater, meine Doktormutter kriegt gerade nicht hin, was für einen Test ich jetzt gerade noch brauche, da kann man sich vielleicht anderweitig behelfen. Und dann irgendwie gucken, ob man sich da auch nochmal selbst helfen kann. Also es ist irgendwie, glaube ich, auch die Frage, wo in der Doktorarbeit steht man gerade?
Ich wollte gerade was sagen, wenn du sagst, ich muss nur noch zusammenschreiben, wenn mir ein Medizinstudent, Studentin sagt, sie muss nur bei der Doktorarbeit nur noch zusammenschreiben, dann weiß ich oft, das wird nie was. Weil das ist mit die größte Aufgabe zum Schluss. Die Daten generieren, die Experimente machen, irgendwie sowas. Das ist ja lernbar, irgendwie sowas. Das Schreiben ist das erste Mal, dass man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Und man muss ja auch durch die Promotion nachweisen, dass man selbstständig fähig ist, Wissenschaft zu betreiben. Und Wissenschaft betreiben hat immer was mit wissenschaftlichen Schreiben zu tun. Wenn jemand sagt, ich muss nur noch zusammenschreiben, irgendwie, ich habe alles fertig, ich muss nur noch zusammenschreiben seit 2 Jahren, weil sie oft, das wird oft nicht fertig. Und sonst muss man sagen, so eine Dr. Vater, Dr. Mutter und Doktoranden, Doktorandin Beziehung, dieses Duo, das ist wie so eine Beziehung. Auch wie Charlotte gesagt hat, muss man sich einfach fragen, wo stehen wir in der Beziehung? Macht es noch Sinn, an der Beziehung zu arbeiten, oder macht es keinen Sinn mehr, an der Beziehung zu arbeiten? Dann muss man sie halt auflösen.
Super, vielen Dank für den Input. Sehr spannend, auch vor allem mutig sein, eventuell auch früh einen Cut ziehen und sich wie mit einer Beziehung auseinandersetzen. Sven, du hattest gerade schon einen ganz wichtigen und auch den letzten Punkt hier auf der kleinen Agenda angesprochen, und das ist das Zeitmanagement. Das ist, glaube ich, aus Studierendenperspektive auch ein sehr großer Bereich der Doktorarbeit, gerade wenn es auch ums Schreiben geht. Den Satz, ich muss nur noch zusammenschreiben, den hast nicht nur du schon oft gehört, den habe ich auch schon oft gehört, vielleicht auch schon mal benutzt. Von daher, genau, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und vielleicht da die Frage wieder in die Runde: Was sind denn Tipps von mit eurer Erfahrung für effizientes Arbeiten, gerade beim Schreiben, in Bezug auf die Zeitmanagement von der Promotion? Was kann man da als Student machen, um da hinterher zu sein?
Eine schwierige Frage, aber zum Schluss, also durch das Thema Doktorarbeit, da lerne ich ganz viel über mich selber. Und das ist auch eine gute Chance, einfach mal sich selber zu hinterfragen, sich selber zu verbessern, sich selber effizienter zu machen. Nämlich, wenn man nicht effizient arbeiten kann, wird man später im Beruf untergehen. Deswegen ist das ein guter Zeitpunkt, einfach mal Sachen auszuprobieren und was Zeitmanagement und Effektivität anbelangt. Da gibt's auch keine Speziallösung. Ich bin ja eher so der Typus ADHS-Zappel-Philipp. Ich kann nie länger als eine halbe, dreiviertel Stunde am Schreibtisch sitzen. Also ich habe das für mich irgendwann erkannt. Das Beste ist, ich fange frühzeitig mit dem Schreiben an, mache irgendwie dann was anderes. Also schreib mal eine Dreiviertelstunde, mach dann vielleicht wieder an einem Experiment weiter, schreib wieder was. Also und arbeite nicht in so Blöcken. Nur Experimente machen, nur schreiben, sondern so viel wie möglich schachteln. Es gibt Leute, die ticken da anders, die sich vielleicht anders kennengelernt haben, wo es vielleicht echt besser ist, die sitzen einfach 10 Stunden am Tag dran und schreiben nur. Da muss sich jeder wirklich mal so ein bisschen ausprobieren, versuchen. Ich für mich funktioniere ein bisschen, indem ich immer einen guten Wechsel habe, mal irgendwie so Deep Work zu machen, wie schreiben, lesen, recherchieren, dann wieder manuell etwas machen, irgendwie Billo-Arbeit machen, wo die auch gemacht werden muss, aber eben keine geistige Kapazität erfordert und das in guten Wechsel. Somit kann ich mich auch mal 14 Stunden am Tag beschäftigen, ohne abends todmüde ins Bett zu fallen.
Mhm. Und ansonsten, also wenn ich an meine Doktorarbeit denke, was sich da bewährt hat, ist zum Beispiel Material und Methoden. Habe ich einfach immer zum Beispiel nebenbei, als ich im Labor war, schon mal geschrieben, weil ich das sozusagen aktuell gemacht habe. Also keine Ahnung, man setzt den Puffer an so und so mit dem und dem und dem und dann inkubiert man so und so lange und dann macht man dies und das, weil man das sozusagen an dem Tag wirklich gemacht hat. Das muss man eigentlich, da habe ich mich abends hingesetzt, das einfach nochmal aufgeschrieben in Chica. Und genauso bei dem Ergebnisteil habe ich einfach bei dem, wenn ich ein Experiment gemacht habe und da kam dann das Ergebnis raus und das war gut, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt und schreibe das schon mal zusammen. Und so kann man eigentlich auch gut nebenbei sowas schon mal schreiben. Und das ist ja häufig so, am schlimmsten ist die leere Seite, die einen anguckt. Wenn man aber schon mal irgendwas geschrieben hat, merkt man, oh, das ist gar nicht so schlimm. Und je mehr Seiten man füllt, desto wohler fühlt man sich dann plötzlich auch. Und dann hat das nicht mehr so einen Grusel, sondern man denkt irgendwann, ach ja, guck mal, das ist meine Arbeit. Und dann hat man 5 Seiten, hat man 10 Seiten, plötzlich hat man 15 Seiten. Und das sieht dann schon noch was aus. Und dann ist das auch schon alles gar nicht mehr so schlimm.
Genau.
Und genauso ist Einleitung so eine Sache, was man eigentlich schon schreiben könnte, bevor man loslegt. Weil man da sich ja nochmal klar macht, was will ich bearbeiten eigentlich und was muss ich vorab schon mal klar machen, worum geht es, was ist gerade schon in der Literatur, also wissenschaftlich darüber bekannt, was noch nicht und an welcher Stelle greift jetzt mein Thema ein in diesen Prozess, dass ich sage, ich muss jetzt da an der Stelle dieses Target analysieren. Und das kann man im Grunde schon mal, diese Hinführung zu seinem Thema kann man im Grunde auch schon vorab schreiben.
Und nichts Schöneres, als wenn man, wie du das auch beschreibst, irgendwie so, also man schreibt die erste Seite, 3, 5 Seiten, 15 Seiten auf einmal. Man kommt dann irgendwann auch in einen gewissen Flow rein. Und das ist ja was total Schönes, wenn man mal in Deep Work geht und kommt in so einen Flow rein. Das ist wirklich eine schöne Sache auch. Also frühzeitig anfangen und nicht erst den einen Block machen, dann den anderen Block machen, sondern gut schachteln. Das ist auch das, was man später im Beruf machen muss. Da muss man die Arbeit gut schachteln.
Ja. Super. Finde ich ganz, ganz tollen Input. Gerade auch das Verhältnis zum Schreiben, ein gutes Verhältnis entwickeln und manchmal auch einfach mal machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja.
Da geh ich voll mit.
Und nicht nur einfach mal machen. Ich gebe noch einen Tipp. Ich wurde mal bei so einer Veranstaltung in Südfrankreich vor Sommerveranstaltung von Studienstiftlern war ich mal eingeladen und da wurde ich dann gefragt, was ich denn alles gemacht habe, irgendwie alles machen musste für eine Karriere, denn irgendwie habe ich, glaube ich, 2 Sachen gesagt. Erstmal, niemand muss eine Doktorarbeit machen oder niemand muss Karriere machen, was auch immer Karriere ist. Das ist ja auch vielgestaltig. Also, wenn ich mich entscheide, eine Doktorarbeit zu machen, ich muss sie nicht machen. Aber wenn ich mich entscheide, sie zu machen, dann mache ich es besser gern. Und wenn ich mich dafür entscheide, etwas zu machen, heißt es auch immer, dass ich mich gegen ganz, ganz viele Sachen dagegen entscheide. Dann entscheide ich mich dagegen, irgendwie Champions League zu gucken. Dann entscheide ich mich dagegen, Deutschland sucht den Superstar zu gucken. Dann entscheide ich mich dagegen, irgendwie zu chillen. Dann entscheide ich mich gegen Instagram und so weiter und so fort. Ist nicht so, dass ich nicht auch mal irgendwie Blödsinn mache, irgendwie sowas. Aber ich mache das sehr punktuell und entscheide mich eben mit der Arbeit, mit der Tatsache, dass ich eine Doktorarbeit mache oder sonst irgendwas, eben auch ganz viel gegen etwas. Also die Kunst, zu den allermeisten Angeboten, die es auf der Welt gibt, einfach Nein zu sagen. Das ist sicherlich auch ein großer Schlüssel.
Das ist nicht nur was für die Doktorarbeit, sondern, glaube ich, fürs Leben. Ich habe auch wieder was gelernt, Sven. Nee, also ich habe ganz, ganz viel lernen können und ich glaube, ganz viele andere in meiner Situation oder auch auf der Suche nach einer Doktorarbeit ebenfalls. Das ist ein sehr vielfältiges Thema. Pubertät des Medizinerdaseins fand ich spannend. Viel ausprobieren, mutig sein, Recherche vor dem Gespräch und ein gutes Schreibverhältnis. Habt ihr vielleicht noch abschließend noch eine wichtige Take-Home-Message für Leute, die jetzt gerade auf der Suche nach einer Promotion sind? Kurz und knapp.
Charlotte?
Ich denke gerade,
die klassische Take-Home-Message habe ich nicht. Ich würde aber auch eins nochmal sagen, ich würde die Doktorarbeit einfach als Chance nutzen, um mich kennenzulernen und etwas auszuprobieren, Neuland zu begehen und nicht nur bekanntes Wissen zu reproduzieren und es nicht angehen, wie mich mal ein Medizinstudierender angesprochen hat, hat gesagt, Herr Pörner, was muss ich machen, um Chefarzt zu werden? Mit der Frage war das Gespräch übrigens auch schon beendet. Ja, also hier nicht jetzt schon als, was weiß ich, mit 20-Jähriger oder Anfang 20-Jähriger schon zu denken, ich will jetzt Chefarzt werden und die Wissenschaft, die Doktorarbeit ist nur ein Vektor dafür. Komplett fehlgeleitet, solche Leute.
Und wie gesagt, das Ganze nicht nur sehen als, ach, das muss man machen für den Doktortitel, damit man das auf dem Namensschild besser aussieht an der Praxis, sondern dass man einfach sagt, ich will das einfach nur mal zum Studium, wo ich mir das meiste einfach nur reinprügel und auswendig lerne, dass man einfach sagt, ich will mal mein eigenes Werk erschaffen und das so als sein eigenes Baby mal ansehen. Wo man sagt, ich kann mal wirklich selber rumfummeln und einfach rumexperimentieren und einfach meine eigenen Ergebnisse kreieren und mal gucken, was dabei rauskommt und einfach neugierig sein.
Ja, Wissen erschaffen, also das Wort Wissenschaft kommt ja von Wissen erschaffen. Da macht man wirklich das erste Mal im Leben was, vielleicht nicht das erste Mal im Leben, sorry, aber in der Wissenschaft macht man etwas, betritt man Neuland, was es vorher so noch nicht gab. Ein Datensatz, ein Experiment, wo ein Datensatz rauskommt, was vorher nicht bekannt war. Und dann sieht man auch mal, wie klein die Schritte sind, die man in der Medizin braucht.
Ja, super. Vielen Dank für den Input. Ich fand ein Wort oder ein Satz ganz schön für den Abschluss. Und zwar neugierig sein und Wissen schaffen. Vielleicht passt das Ganze ganz schön zusammen, gerade um das Thema Promotion, das wir heute angesprochen haben.
Man weiß dann auch, wenn man selber mal eine wissenschaftliche Publikation in Form von einer Veröffentlichung und oder Doktorarbeit gemacht hat, weiß man danach selber auch andere Publikationen, Daten, Primärdaten aus Veröffentlichung besser zu lesen, als wenn man sowas nie gemacht hat. Und man kann sich nicht heutzutage aufs Lehrbuchwissen verlassen, nämlich das Lehrbuchwissen zu dem Tag, wo es rauskommt, ist schon 5 Jahre alt. Man muss auch aktuelles Wissen sich aneignen können. Das geht nur über Publikationen. In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß und Freude bei der Suche nach einer Doktorarbeit und viel Erfolg auf dem Weg, diese auch zu Ende zu bringen.
Man lernt auf vielen Ebenen.
Genau. In diesem Sinne, Lukas, vielen Dank für deine Initiative, auf uns dazuzukommen.
Ja, coole
Idee.
Danke
für deine super Fragen. Das freut mich und ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder in Tübingen treffen und uns bei einer Glas lauwarmer Milch unterhalten.
So wie immer, Sven. Hat mich sehr, sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank für den tollen Input.
Tschüss zusammen.
Tschüss, vielen Dank. Bis.
Mit Patho aufs Ohr möchten wir die Pathologie bekannter und beliebter machen. Falls euch Patho aufs Ohr gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes, Podbean, YouTube oder wo auch immer ihr Patho aufs Ohr hört, sehr freuen. Bitte auch gerne unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge.
Erzählt doch auch gerne weiter, dass Pathologie jetzt hörbar ist. Wir freuen uns über eine wachsende Patho-begeisterte Community. Gerne bitte auch eine Nachricht mit Feedback oder Verbesserungsvorschlägen an christiane.kuempers, also mit UE geschrieben, @pathopodcast.de oder sven.perner@pathopodcast.de.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.